Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir Annabelle und
Eva. Hallo und wir freuen uns total, heute Lena Nicola und Johanna Steffens bei uns in unserem virtuellen Studio online begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, hier zu sein.
Ja, danke. Wir freuen uns.
Wir stellen euch mal kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen euch noch ein bisschen besser kennenlernen können. Ich fange mal mit Lena an. Lena hat einen Bachelor in Geoökologie der Uni Potsdam, dann weiterführend einen Master in Integrated Climate Science an der Universität Hamburg gemacht. Aktuell arbeitest du an deiner Dissertation mit den Auswirkungen auf Extremereignissen auf die antarktische Eisdynamik am PIC, das ist das Potsdam-Institut für Klimaforschung, und auch dem Nationalen Komitee für das internationale Projekt Antarktika in Sync. Johanna, zu dir. Du hast einen Bachelor in archäologischen Wissenschaften von der Ruhr-Universität Bochum, einen Master in Quaternary Sciences und Geoarchäologie der Universität Köln. Da musst du uns gleich unbedingt noch mehr zu sagen. Und aktuell promovierst du zum Thema Rückverfolgung der organischen Kohlenstoffflüsse aus dem Permafrost im kanadischen Arktischen Ozean durch Raum und Zeit. Und das am Institut de Sciences de la Mer in Quebec, Kanada. Und ihr beide, wie der Titel vielleicht schon teasert, seid gemeinsam in der Vereinigung Polarer Nachwuchswissenschaftler. Das ist auf Englisch die Association of Polar Early Career Scientists, APEX. Und dazu sprechen wir gleich nochmal ein bisschen mehr.
Genau, und bevor wir dazu kommen, wollen wir euch eine Frage stellen, die wir jedem Gast und jeder Gästin hier stellen. Habt ihr ein Lieblingsmeerestier?
Also ich müsste Pinguin sagen. Ich liebe diese Tiere seit ich ein Kind bin. Ich habe schon als kleines Kind irgendwie ein Kuscheltier gehabt, ein Pinguin. Und ja, ich finde sie einfach super toll. Von daher, ja, ich bin definitiv Team Pinguin.
Hast du die auch schon mal live gesehen, oder?
Leider, also ja, im Zoo. Als Kind ist man ja dann doch irgendwie auch schon mal in den Zoo gegangen. Aber in ihrem natürlichen Habitat leider nicht. Aber ich hoffe, dass ich es irgendwann vielleicht mal schaffe, sie in ihrem natürlichen Habitat zu sehen.
Okay, steht noch auf der Bucketlist. Und du, Lena?
Ja, ich bin auch Team Pinguin, muss ich sagen, weil ich jetzt seit ein paar Jahren schon so viel über die Antarktis forsche oder seit vielen Jahren über die Antarktis viel lese und da von dem Ökosystem und dem Geosystem total begeistert bin. Und tatsächlich habe ich letztes Jahr auch Zwergpinguine in Australien gesehen, das erste Mal, und bin total ausgerastet, die sind so süß. Aber halt, das war keiner Kaiserpinguin oder so, oder Pinguine, die auch in der Antarktis wohnen. Aber tatsächlich würde ich auch Eisbär als Meerestier vielleicht nennen, also das ist ja Ursus maritimus, und den habe ich auch Svalbard ein paar Mal gesehen, und mehrere Meerestiere deshalb.
Auf Svalbard sind die ja auch ein bisschen berüchtigt. Hattest du da ein bisschen Angst, weil die haben ja da schon ein paar Mal Touristen umgebracht?
Naja, also dort an der Uni wird man auch geschult. Wir haben am Anfang so Safety-Kurse, damit man wirklich lernt, wie man sicher und motiviert im Feld dann arbeitet. Man hat dort Sicherheitstraining, das involviert auch Schießtraining, falls es dann mal wirklich zu dem Äußersten kommt und sich selber verteidigen kann. Aber man versucht es halt einfach zu vermeiden, die überhaupt zu sehen. Also die zwei, drei Male, wo ich dann einen Eisbär tatsächlich in live gesehen habe, war auf dem Boot, von einem Boot aus, mit einem sehr starken Fernglas. Also man versucht wirklich, die in Ruhe zu lassen. Man ist ja quasi in deren Wohnzimmer unterwegs, wenn man dort auf den Gletschern ist oder an der Küste. Genau, und deswegen war das alles sicher und safe.
Wie habt ihr denn eure Faszination für die Arktis oder generell die Polarregionen entdeckt, außer vielleicht jetzt, also vielleicht außerhalb eures Lieblingstieres, was ihr jetzt damit assoziiert? Gibt es das euch getrieben hat, den Berufsweg jetzt einzuschlagen?
Also bei mir ist es echt relativ spät erst entstanden. Also ich meine, ich hatte schon immer eine Faszination für Schnee und Eis und die kalte Jahreszeit allgemein, die ja jetzt in Deutschland leider nicht mehr so ausgeprägt ist. Aber irgendwie, dass ich gesagt habe, ich möchte da wirklich auch mich hin entwickeln und da mein Berufsziel verfolgen, das war relativ spät. Also ich habe Archäologie im Bachelor studiert, was komplett anderes. Und habe dann aber am Ende meines Bachelors festgestellt, okay, ich möchte doch eher in Richtung Geowissenschaften gehen. Und habe dann den Master in Quartärforschung angefangen an der Uni Köln und habe dann eigentlich im Master erst so richtig für mich entdeckt, okay, das ist das, was ich machen möchte, das ist irgendwie was, wo Forschung nötig ist, meines Erachtens, irgendwie gerade in Bezug auf den Klimawandel, weil das gerade jetzt die Arktis im Speziellen natürlich irgendwie ein besonders gefährdeter Raum ist. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich mein Praktikum am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam gemacht. Und das hat ja mich dann bestärkt in meiner Interesse und in dem, was ich machen möchte. Und dann habe ich das weiter verfolgt. Aber ich glaube, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man Quereinsteiger ist in den Polarwissenschaften. Also ich habe das jetzt schon von einigen gehört, dass sie das nicht unbedingt fokussiert studiert haben. Aber es ist auch nicht so einfach, dann Fuß zu fassen. Also man muss sehr viel dann selber sich anlesen und Interesse zeigen und sehr viel tun. Aber ich liebe es, was ich mache. Ich finde es super wichtig. Ich finde es super spannend, vor allem auch, was da irgendwie passiert, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Und ich meine, mit APEX, wo wir dann gleich noch weiter drüber sprechen werden, hat das natürlich irgendwie auch alles gut zusammengepasst.
Und bei dir, Lena, wie wurdest du mit dem arktischen Virus oder mit dem Polarvirus infiziert?
Ja, also ich wollte eigentlich immer schon seit der Schule was mit Klima studieren. Also ich habe davon gehört und habe geguckt, was es denn für Bachelor gibt und bin dann auf den hier in Potsdam gekommen und habe dann schon vom PIC gehört und dachte, ah, das passt doch ganz gut, dass ich dann am Ort des Geschehens studiere. Und tatsächlich in meiner allerersten Vorlesung hat meine Professorin in Klimaphysik Bilder von ihrer Antarktis-Expedition gezeigt. Und dann dachte ich, boah, das möchte ich auch. Und ich habe Schnee immer geliebt. Winter ist meine Lieblingsjahreszeit. Meine Mutter sagt, bin im Schneesturm geboren. Aber genau, also im Bachelor hat mich das im Fachbereich Klimaphysik sehr interessiert. Und dann konnte ich das halt gut mit den Polarregionen verbinden. Und dann bin ich im Erasmus nach Norwegen, stand das erste Mal auf dem Gletscher und habe dort dann halt von der Möglichkeit mit Spitzbergen gehört, dass ich dort halt auch Felderfahrung sammeln kann, praktische Glaziologie lernen kann. Und ja, dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann bin ich mehrere Male dann dahin, habe verschiedene Kurse gemacht. Und thematisch hat mich die Antarktis aber dann auch ein bisschen mehr gereizt. Also ich habe meinen Bachelor und Masterarbeit zu Themen in der Antarktis geschrieben und vor allem auch in Bezug auf Eisschildmodellierung, also computerbasierte Modellierung. Und ja, habe dann nach dem Master gewusst, auch eigentlich schon direkt, dass ich einen Doktor anfangen möchte, weil ich schon Lust habe, in der Wissenschaft weiterzumachen. Und dafür braucht man ja auch dann einfach diese 3 Jahre oder mehr Zeit, um Wissenschaft zu erlernen, beziehungsweise die Qualifikation auch zu erreichen.
Schön, dass ihr da beide so eure Passion gefunden habt. Einerseits als Quereinsteigerin, aber andererseits auch irgendwie mit einem klaren Weg. Da sieht man mal wieder, dass irgendwie Lebensläufe unterschiedlich verlaufen können und man am Ende sich doch bei APEX zusammen im Board trifft.
Ja, wir haben auch ganz viele andere Menschen bei uns im Board. Also wir sind ja nicht nur zu zweit, sondern auch in einer Gruppe von so 10, 12 Leuten. Und da haben wir fast alle Fachrichtungen vertreten, also Biologie, Ozeanografie.
Vielleicht bevor wir über APEX sprechen, wo in Deutschland wird denn überhaupt in den Polargebieten geforscht? Mag da einer von euch noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, klar. Also ich wusste das am Anfang auch nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den man selber durchmacht oder durchgemacht hat. So, man hört von Leuten, die irgendwo forschen und das ist dann auch irgendwie Polarforschung. Aber tatsächlich gibt es seit kurzem auch eine Übersicht auf der Website von SCAR-IS. Und das ist ein Forum, das die deutsche Hochschulforschung auf dem Gebiet der Polarforschung zusammen mit dem AWI und anderen Einrichtungen koordiniert. Also es ist ein Forum, das sich jedes Jahr trifft. Und die haben eine Seite und eine Karte erstellt, wo in Deutschland überall Polarforschung betrieben wird. Das heißt, nicht nur am Alfred-Wegener-Institut, dem wohl bekanntesten Institut für Meeres- und Polarforschung, mit dem Hauptsitz in Bremerhaven, aber auch in Potsdam. Aber es gibt auch viele Universitätsgruppen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel das BIG oder das Geomar in Kiel. Dann gibt es eine Gruppe an der TU Dresden in Leipzig, also tatsächlich quer durch Deutschland verteilt. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Gruppen und Projekte gibt dazu.
Genau, also wir verlinken auf jeden Fall die Webseite, die du genannt hast, von SCAR und die Übersicht. Das ist ja ganz cool. Also einige Namen sind bei uns im Podcast ja schon öfter gefallen, wie AWI und Geomar. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir das AWI in Potsdam schon mal so erwähnt haben wie
jetzt. Nee, nicht explizit. Das ist ja theoretisch auch eher eine Außenstelle. Aber ich glaube, wenn man an AWI denkt, dann denkt man immer hauptsächlich an Bremerhaven.
Genau. Also Deutschland ist da eigentlich schon ganz gut abgedeckt, was Forschung in den Polargebieten angeht.
Genau, es gibt ja auch die Neumeerstation und Überwinterungsteams, die da eine Präsenz haben. Und Deutschland ist da auch im internationalen Bereich sehr aktiv und bringt viele Projekte vor. Wir haben ja auch Polarstern als Eisbrecher, also stecken auch viel Geld rein.
Und die Maria Esmerin hat auch eine Eisklasse.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Es gibt ja auch die deutsch-französische Forschungsstation auf Spitzbergen.
AVIPEF.
Ja, AVIPEF, genau. Als jetzt nicht allein, aber als Kooperationspartner mit dabei.
Dann gibt es auf dieser SCAR-IS-Webseite auch Links zu den Bundeseinrichtungen. Also der BGR zum Beispiel hat zum Beispiel auch eine semipermanente Station in der Antarktis und fährt dort auch manchmal hin.
Also ganz, ganz, ganz viele Orte. Und auch vielleicht ist ja etwas bei euch in der Nähe. Und schaut mal auf die SCAR-Webseite, die verlinken wir euch in den Shownotes. Und dann könnt ihr vielleicht gar nicht so weit weg von zu Hause an Polarforschung teilnehmen. Okay, werden das ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, Thema APEX. Ihr seid ja beide seit dem Masterstudium bei APEX Germany engagiert und macht das in eurer Freizeit alles ehrenamtlich. Lena, du bist seit Anfang 2021 und Joanna seit Mitte 2020 dabei. Was genau ist denn die Association of Polar Early Career Scientists und was sind eure Rollen, beziehungsweise was sind vielleicht die Rollen, die auch eure Boardmitglieder in APEX erfüllen und machen?
Ja, ich kann ja mal starten einfach. Also APEX ist ein internationales und interdisziplinäres Netzwerk für allgemein alle, die irgendwie an Polar- oder den Alpenregionen interessiert sind, also Studierende, Postdocs, PhDs, Berufsanfänger, Pädagogen etc. Also eigentlich im Prinzip für jeden, der ein Interesse an der Kryosphäre hat. Und APEX Germany ist quasi das deutsche Chapter von APEX International. Und wir repräsentieren hier jetzt heute quasi das deutsche Nationalkomitee, wobei da natürlich deutlich mehr Leute noch mit dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viele wir aktuell sind, aber ich glaube 15 bestimmt mindestens, oder?
10 bis 15, ja.
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Manchmal.
Ja, es variiert so ein bisschen, genau, irgendwie, dann kommen neue Leute dazu und dann hören Leute auf, weil sie es beruflich nicht mehr schaffen, in ihrer Freizeit das irgendwie zu stemmen. Von daher ist es ein bisschen ein Kommen und Gehen, aber grundsätzlich der Kern bleibt eigentlich über einen längeren Zeitraum irgendwie erhalten. Und es gibt aber auch eine ganze Menge anderer Nationalkomitees, also zum Beispiel, das hatten wir gerade kurz angerissen, Norwegen hat ein Komitee, Dänemark etc. Also es gibt ganz viele unterschiedliche APEX-Nationalkomitees weltweit, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Oh. Und John und ich sind dann Teil unseres Boards, also das APEX Germany Board, was für APEX Germany Veranstaltungen organisiert und ja, Social Media Posts vorbereitet, Veranstaltungen plant etc. Und wir treffen uns einmal im Monat, um Aktuelles zu besprechen, unsere Aktivitäten zu koordinieren. Und als Beispiel dieser Veranstaltung hatten wir zum Beispiel seit circa 4 Jahren jetzt immer mal wieder Webinare abgehalten und organisiert unter dem Motto Let's Talk dot dot dot. Und unser erstes Event war zum Beispiel Let's Talk Fieldwork, in dem wir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie man sich selbst Fieldwork organisieren kann, welche Arten von Feldarbeit es gibt, wo man nachfragen kann und so weiter. Und wir schauen auch immer mal wieder, ob wir auch Live-Events oder In-Person-Events organisieren können, zum Beispiel vor Konferenzen oder Tagungen, wo wir dann die Mitglieder oder andere Nachwuchsforschende zusammenbringen können. Ja, und da kann man einfach mal auf unsere Website auch gucken, welche Veranstaltungen wir in der Vergangenheit schon gemacht haben.
Was sind eure konkreten Aufgaben, die ihr beide jetzt speziell habt, beziehungsweise was ist so euer Ding im Board?
Ja, also ich habe, als ich dem Board 2022 beigetreten bin, habe ich quasi die Gründung des Instagram-Accounts mit initiiert und bin da halt auch irgendwie mit in dem Social-Media-Team gelandet damit. Genau, wie Lena gerade schon sagte, man kann über die Website, über unsere Events irgendwie sich auf dem Laufenden halten, aber man kann das halt auch über Social-Media machen, also über Instagram. Ich bin im Social-Media-Team hauptsächlich für den Instagram-Account zuständig, weil ich selber jetzt keinen Mastodon etc. habe. Das heißt, das mache ich. Dann ansonsten informieren wir aber auch irgendwie für Leute, die sich für unseren Newsletter angemeldet haben, über unseren Newsletter, der ungefähr alle 2 Monate rauskommt, plus minus. Kommt immer darauf an, wie viele Veranstaltungen wir haben und was für Events wir promoten wollen. Den mache ich auch, oder da bin ich auch mit im Team dabei, den Newsletter irgendwie rauszuschicken und zu erstellen und weiterzuleiten. Ansonsten haben wir eine Vortragsreihe, die nennt sich Polarstunde. Das ist eine deutsche Vortragsreihe, die so ein bisschen den Einblick in Polarforschung, besonders im deutschsprachigen Raum, darstellt. Denn wir laden immer 2 Speaker ein. Einmal geht es darum, Early Career Scientists ein bisschen zu pushen, also dass sie ihre PhD-Projekte vorstellen oder etwas dergleichen. Und meistens ist dann der Prof oder irgendwie der Leiter der Arbeitsgruppe oder so dabei und stellt einmal das Big Topic vor und dann wird es im Konkreten nochmal irgendwie mit dem konkreten Projekt des PhDs irgendwie ergänzt. Und diese Organisation werde ich demnächst übernehmen.
Polarstunde, die läuft, also diese Vortragsreihe, die läuft aktuell gerade auch noch.
Ja.
An wen richtet die sich so? Also kann da jeder reinschalten, der jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört?
Genau, wir promoten das auch über Newsletter, Social Media etc. Und jeder, der sich dafür interessiert, also jeder oder jede Polarbegeisterte, kann sich da anmelden. Wir haben über eine E-Mail-Adresse, die ist dann auch immer verlinkt, einfach eine E-Mail schreiben und sagen, ich würde mich gerne dazu anmelden und dann wird der Link für die Veranstaltung einfach an dem Tag verschickt und dann kann man sich dazu schalten.
Genau, und wir hatten auch schon recht rege Teilnahme. Also manchmal war auch zum Beispiel eine Mutter von einer PhD, die wir kennen, dabei und hatte gar kein Vorwissen in Richtung Polarforschung und wollte dann einfach mal verständlich erklärt bekommen, woran denn ihr Kind arbeitet. So. Und es geht wirklich darum, das allgemeinverständlich zu erklären, also jetzt kein Fachjargon zu benutzen. Und die nächste Polarstunde findet am 14. Mai statt mit der Uni Köln. Und da genau kann man sich noch für anmelden.
Also wenn ich auf Instagram Apex schreibe, dann lande ich bei Joanna. Wie kann ich Lena erreichen? Oder was sind deine Aufgaben?
Ja, also ich bin auch im Social Media Team dabei, aber jetzt nicht so häufig wie Joanna. Ich bereite hauptsächlich unsere monatlichen Meetings vor und habe so ein bisschen einen Überblick, was wir gerade machen oder welche Veranstaltungen anstehen. Also koordiniere das unsere Arbeit im Allgemeinen mit noch 2 anderen. Und da gibt es immer mal wieder was zu tun, auf E-Mails antworten. Wir werden oft das mal gefragt, ob wir halt bei Veranstaltungen oder Konferenzen dabei sein wollen. Und dann gibt es noch den Job als Junior-Editorin beim Journal Polarforschung. Das ist ein Journal, das zusammen vom AWI und der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung herausgegeben wird. Und da haben wir eine Kooperation von Apex Germany und der Gesellschaft, dass es halt dann eine Nachwuchswissenschaftlerin geben kann, die dann mit im Editorenteam arbeitet und so ein bisschen hilft, dort Publikationen aufzubereiten oder zu editieren.
Das sind wissenschaftliche Publikationen oder?
Genau, beides. Also das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von dem Journal Polarforschung. Also es gibt keine Primärliteratur, also hey, wir haben einen neuen Datensatz und schaut mal, was wir Cooles herausgefunden haben. Es geht eher darum, Übersichtsartikel und Reviews zu publizieren, aber auch historische Berichte, also über Persönlichkeiten in der Polarforschung. Wir publizieren aber auch Outreach-Artikel, also dass man mal einem jüngeren Publikum vielleicht erklärt, wie ein Eismodell funktioniert. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Aber man kann zum Beispiel dort auch Unterrichtsmaterialien hochladen. Also eine Gletscher in der Schule, wie kann man das darstellen? Wie kann man dort eine Stunde organisieren? Oder auch so Berichte von Konferenzen und Aktivitäten kann man dort auch publizieren. Und das hat zum Beispiel auch keine Publikationskosten und das ist hat eine sehr geringe Hürde, um dort dann seine Sachen zu publizieren, die für die allgemeine Polarforschungsgemeinschaft in Deutschland interessant wäre. Und das kann man halt auch auf Deutsch und auch auf Englisch machen.
Oh, voll spannend.
Ja, ich bin die Junior-Editorin und dann repräsentiere ich Apex aber auch in ein paar anderen Gremien, also in diesem Forum für die Koordination deutscher Polarforschung oder halt in diesem Projekt, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es halt immer mal wieder diese Veranstaltungen, unsere Webinare, wo man mithilft oder selber gern was organisieren will. Also das kommt und geht. Aber das ist keine permanente Aufgabe.
Aber da sind natürlich ganz viele Leute dann auch dran beteiligt. Also das sind jetzt natürlich nur 2 Visionen, was für Posten es gibt in Apex. Aber da gehören natürlich irgendwie noch ganz viele andere mit dazu vom Board, die da auch irgendwie an zum Beispiel Twitter, Mastodon, die Social Media Sachen mitgestalten oder auch einfach allgemein Gestaltung, Design machen für Poster, Flyer etc. Oder sich mit Apex International treffen, um die auf dem Laufenden zu halten, beziehungsweise um da das Neueste mitzukriegen und ans Board weiterzugeben. Also da gibt es ganz viele Posten, die man da bekleiden kann, sage ich jetzt mal. Viele Leute, die das irgendwie dann zusammen möglich machen, dass es so funktioniert.
Ja, bei 10 bis 15 Leuten?
Genau, wir versuchen uns das auch ein bisschen aufzuteilen. Also zum Beispiel gibt es auch ein Team, das die Website betreut und so weiter.
Genau, ja.
Bestimmt verschwimmen die Aufgaben dann auch so ein bisschen, ne? Wenn ihr euch einmal im Monat trefft und das dann besprecht, kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Also ja, für alle Polarbegeisterte, sie seht, bei Apex passiert ganz viel, da lohnt es sich mal vorbeizuschauen. Ich finde die Webseite zum Beispiel auch ganz toll. Ich persönlich habe nämlich damals im Bachelorstudium, als ich noch nicht so viel von Polarforschung wusste und einfach mal rumgegoogelt habe, da bin ich nämlich auch bei Apex gelandet und habe irgendwie ganz viel kennengelernt und auch ganz viele Möglichkeiten kennengelernt, die da ganz gut zusammengefasst sind. Gibt es denn bei euch beiden Events, die euch so ein bisschen im Kopf geblieben sind, die einfach besonders waren?
Da kommen mir persönlich direkt zwei in den Kopf. Also das erste war, es sind beides Polarstunden, die mir im Kopf geblieben sind, ehrlicherweise. Das erste war eine Live-Schaltung, die wir im Rahmen der Polarstunde gemacht haben, und zwar in die Antarktis. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Ende letzten Jahres. Und zwar nicht an die Neumeier-Station, sondern in ein Feldcamp in der Antarktis. Und das fand ich super beeindruckend. Also einfach zu sehen, dass es technisch möglich ist, heutzutage das zu machen, dass man halt wirklich in der Antarktis, mitten im Nirgendwo, trotzdem eine Live-Schalte haben kann. Und natürlich irgendwie dann vor Ort einfach zu sehen, okay, wie diese Person in dem Zelt sitzt. Und es war am Untersee in der Antarktis und da war es extrem windig in der letzten Kampagne, wo die dort waren. Und einfach zu sehen, wie dieses Zelt dann im Hintergrund die ganze Zeit hin und her gewackelt hat und einfach die Beschreibungen zu hören, wie da vor Ort geforscht wird und was für Obstacles die da irgendwie ständig haben mit den Wetterbedingungen und so, das war einfach super interessant und super spannend. Weil ich meine, natürlich ist es auch cool, wenn Leute wiederkommen und das dann auf Konferenzen erzählen, aber es ist nochmal was anderes, wenn man das Gefühl hat, man ist einfach live dabei. Also das fand ich sehr cool. Und die andere Polarstunde, die mir jetzt auch sehr irgendwie im Kopf geblieben ist, war die, ich glaube, es war die letzte, die wir gemacht haben. Da hat das Überwinterungsteam so einmal einen Eindruck vermittelt von ihrer Überwinterung auf der Neumeier-Station in der Antarktis. Und es war jetzt, klar, sie haben auch erzählt, was Forschungsalltag auch war, aber es ging halt auch eher darum, wie war so der Alltag allgemein, also was für Forschungsinstrumente mussten sie bedienen, was für Probleme sind dabei aufgekommen, wie sind sie diese Probleme angegangen, weil im Winter ist es natürlich irgendwie schwierig mit Hilfe von außerhalb, das heißt, man ist dann irgendwie so auf sich alleine gestellt, aber also nicht auf sich alleine komplett, weil man ist ja im Team dort, aber trotzdem, das Team an sich ist auf sich alleine gestellt und ich fand es super spannend, einfach zu sehen oder zu hören, was die da alles so erlebt haben und diese Eindrücke einfach mal vermittelt zu bekommen. Also das waren so zwei Events, die wir organisiert haben, die mir jetzt in der letzten Zeit wirklich im Kopf geblieben sind, muss ich sagen.
Bei sowas frage ich mich immer, wie krass es damals gewesen sein muss. Also ich hatte mal, als ich in Asien war, hatte einer vom Deutschen Wetterdienst erzählt, dass er, als gerade die Wende in Deutschland war, in der Antarktis war. Und also das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen zu dem, was jetzt ist, wo man Internet hat und die vielleicht sogar YouTube gucken können in der Antarktis. Und damals warst du halt komplett isoliert und dann kommst du plötzlich wieder und dann gibt es keine DDR mehr. So.
Ja,
und das ist so beeindruckend, wie sich das verändert hat.
Ja, absolut. Ich habe auch immer im Hinterkopf irgendwie das, also ich habe in meiner Masterarbeit habe ich mit Samples von der Endurance-Expedition von 2020 zu tun gehabt, mit Meereisproben, und habe mich dann im Rahmen von meiner Masterarbeit auch mehr mit der Shackleton-Expedition auseinandergesetzt. Und einfach diesen Vergleich zu haben, damals, heute, da liegen Welten zwischen, das ist einfach super beeindruckend, das ist krass.
Ja, und vor allem das Überwinterungsteam aus dem Wendejahr, das ist natürlich auch in die Geschichte eingegangen. Erstmal war es ja auch das erste Frauenteam, was sehr lange dafür kämpfen musste, um überhaupt dort zu überwintern, weil vorher waren Frauen da auch nicht dabei. Und genau, da gab es, glaube ich, auch so eine Doku dazu, wie das mit den Forschenden aus der DDR war, die in der Antarktis erfahren haben von der weiblichen Expedition, dass halt die Wende gab.
Vielleicht finden wir die Doku, ja.
Genau, das fände ich auch super interessant, die mal zu gucken. Oder vielleicht können wir die ja sogar verlinken oder so. Aber Lena, was ist dein Event, was dir im Kopf geblieben ist? Erzähl gerne.
Ja, bei mir ist das auch eine unserer letzten Webinare. Das war, glaube ich, Anfang letzten Jahres. Das hieß Let's Talk Polar Careers Outside Academia. Und das war eins unserer Let's Talk Events, das auch echt das meisten Teilnehmen hatte. Also ungefähr 200 Menschen haben uns dann auf Zoom live dabei zugehört, wo wir dann mit unseren Panelisten über Wege außerhalb der Wissenschaft für Polarforschende gesprochen haben. Und also es ist ein großes Thema und die Teilnehmerzahl zeigt ja auch das große Interesse an dem Thema, was macht man denn nach dem Doktor oder nach dem Master, wenn man jetzt nicht im Wissenschaftsbetrieb weitermachen möchte. Gibt es eine Industrie, zu der man wechseln kann für Polarforschung? In welchen Bereichen kann man hinterher arbeiten? Muss jeder einen Professor machen oder Professorin werden? Und da haben wir halt vier oder fünf Geschichten erzählt oder beziehungsweise haben die von ihrem Werdegang erzählt, unsere Panelists, und konnten so ein bisschen Perspektiven aufzeichnen und Hoffnung geben auch, dass es nach dem Doktor auch in der Polarforschung weitergehen kann. Und haben dann zum Beispiel erzählt, wie sie Touristen geguidet haben, oder der eine ist halt Lehrer geworden und hat dann halt umgesattelt, umgeschult. Genau, und das war super spannend. Und das ist mir nochmal irgendwie im Gedächtnis geblieben. Aber zwischendurch gab es dann natürlich auch, wie John erzählt, diese coolen Berichte von der Neumeier und der Live-Schalter. Also immer mal wieder, also es gibt immer eigentlich coole Events, die erwähnenswert sind.
Ja, ich finde, jetzt machen wir den Übergang zu einem Event, das auf jeden Fall nennenswert ist, und zwar die UN-Ozean-Dekade. Jetzt kommt auch die Frage aller Fragen in diesem Podcast. Wann habt ihr das erste Mal von der UN-Ozean-Dekade gehört?
Ich kann jetzt kein konkretes Jahr nennen, ehrlicherweise, oder kein konkretes Datum. Auch innerhalb meines Masterstudiengangs wurde das auch schon mal erwähnt. Also ich habe ja nicht in Richtung Ozeanografie oder so studiert. Das heißt, es war jetzt nicht so ein fester Bestandteil des Lehrplans, aber es wurde schon erwähnt. Aber mehr Berührungspunkte hatte ich dann tatsächlich auch eher über mein Praktikum am AWI. Und jetzt halt über meinen PhD mit dem Fokus auf Ozeanografie, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass man jetzt im Forschungsalltag viel davon merkt, dass die UN-Ozean-Dekade ist. Muss ich das persönlich jetzt sagen? Ich kann natürlich nicht für alle Projekte irgendwie bei uns am Institut sprechen, aber es ist was, was einem auf jeden Fall bewusst ist, was man kennt, was ich auch finde, was gerade im Hinblick auf die Erforschung und die Entwicklung des Ozeans ein wichtiges Statement ist, dass es diese UN-Ozean-Dekade gibt, einfach für die Entwicklung in der Zukunft.
Bei dir, Lena?
Ja, also ich habe auch vielleicht nur so ein bisschen übers Fernsehen auch davon mal gehört, aber tatsächlich konkret erst in Bezug auf das Projekt Antarctica in Sync, was ein bestätigtes, empfohlenes Projekt der UN-Ozean-Dekade ist. Und das ist ein internationales wissenschaftliches Projekt, was versucht, synchrone Beobachtungen in der Antarktis und im südlichen Ozean zu koordinieren, damit man ganzjährig zirkumpolare Daten, ja, mehr Wissen über den Kontinent, über den südlichen Ozean bekommen, sodass man generell ein besseres Verständnis und auch nachhaltiges Management dort voranbringen kann. Und dieses Projekt wird in Deutschland am AWI mit koordiniert, und wir sind da reingekommen als Vertretung der NachwuchswissenschaftlerInnen. Und das Projekt ist in Vorbereitung des 5. Internationalen Polarjahres 2032 und 2033 angedacht. Und der Plan ist halt, von mehreren Nationen gleichzeitig in Antarktis Beobachtungen zu nehmen und dann zu koordinieren, sodass man halt zeitgleiche Beobachtungen hat, also deswegen in Sync. Und die Expeditionen werden dann zwischen 2027 und 2030 geplant. Und genau, da gibt es also fünf übergeordnete Themen, also irgendwie Kohlenstoff, Haushalt des südlichen Ozeans, aber dann auch Biodiversität, schmelzendes Eis auf Land und an der Küste, also die schmelzenden Schelfeise, und aber auch der rapide Rückgang des Meereises ist Thema dort. Und man versucht halt jetzt in verschiedenen Ländern durch diese Nationalkomitees, also wieder ein Komitee zu bilden pro Land, damit man das halt besser koordinieren kann, wer hat welche Schiffe, welche Kapazität, ist dort dann in dieser Feldphase dort Messungen zu tätigen. Und in Deutschland, genau, ist das Projekt unter der Koordination vom AWI, aber es gibt auch viele andere WissenschaftlerInnen in Deutschland, die dort mitarbeiten, die jetzt nicht am AWI sind. Also in diesem Nationalkomitee gibt es jeweils zwei Personen, die dann für verschiedene Aspekte zuständig sind, also zum Ozean, zur Atmosphäre, Meereis, Biologie, Landeis und so weiter. Also da gibt es dann diese Komitees in verschiedenen Ländern und jetzt sind wir gerade in dieser Planungsphase. Wie können wir denn diese Beobachtungen sammeln, die dann vielleicht auch zur Ozeandekade passen? Also damit das generell halt auch Wissenslücken und tatsächlich auch Messlücken gestoppt werden können.
Also so ein bisschen wie Mosaik, aber für die Antarktis, kann man sich das so vorstellen?
Genau, exakt. Also ich glaube, da kam auch die Idee her, dass man das versucht zu machen, ein ganzes Jahr über synchron diese Daten zu nehmen. Aber halt nicht nur mit einem Schiff der Polarsonde, sondern halt auch mit anderen Eisbrechern, weil man ja viel mehr Raum abdecken muss.
Ja, und ich würde sagen, die Webseite verlinken wir auf jeden Fall auch, ja. Dass man da reingucken kann.
Da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen, wer alles im Team ist.
Genau, ja. Wie ist es für dich, Lena, da so als Early-Career-Vertretung dabei zu sein?
Na, also wir hatten jetzt zwei Planungstreffen bisher. Ich bin da jetzt halt nicht als meine Rolle als Landeismodelliererin oder als Promotionsstudentin, die gerade an der Antarktis im Computer forscht, sondern versuche da zu sehen, wie wir unsere Interessen der Early Careers reinbringen können. Zum Beispiel, welche Stellen werden in Bezug des Projekts anvisiert? Gibt es genug Training und Ausbildung? Also werden Early Careers damit gedacht, auch bei Funding? Und wie sieht die internationale Koordination aus? Gibt es Code of Conducts? Wie ist die Diversität in dem Projekt? Also solche Sachen könnte man da vielleicht dann hin und wieder mal einbringen. Aber es geht auch darum, dass wir quasi von berichten und auch einfach durch unsere Kanäle das ja auch ein bisschen promoten. Also es ist ein Effort, den alle irgendwie mitmachen können. Und dann können Early Careers, die später ja auch Postdocs und ProjektteilnehmerInnen werden, dort dann auch mithelfen, das auf die Beine zu stellen.
Ich finde es vor allem interessant aus dem Aspekt, dass man ja auch immer denkt, oh nein, freiwillige Arbeit, so im Apex-Board mit teilzunehmen, ist ja alles nur Zeit und es ist alles vielleicht nur Investment von meiner Seite, aber es stimmt ja nicht. Also klar investiert man da in gewisser Weise seine Zeit rein, aber man bekommt auch so viel mehr wieder raus. Ich meine, du lernst jetzt Leute kennen, die du vielleicht, wenn du jetzt bei Apex nicht gewesen wärst, nicht kennengelernt hättest. Deswegen möchte ich an dieser Stelle eigentlich nochmal alle motivieren. Bringt euch in gewisse Netzwerke ein. Das ist vielleicht in gewisser Weise ein Zeitaufwand, aber das, was ihr da beim Inneren rausholt, ist so viel mehr wert als diese paar Stunden oder so im Monat. Und vor allem, ich meine, eure Meetings bei Apex sind ja bestimmt auch immer ganz lustig, wenn ihr da zu 10 im Zoom-Meeting sitzt und beratet, wie man am besten das in die nächsten paar Monate in Deutschland für Early Career Polar Scientist planen kann, oder?
Ja, voll. Und vor allem, also es sind ja nicht nur das Netzwerken mit wichtigen Menschen, sondern man lernt ja auch ganz viele Soft Skills, also Meeting organisieren, Minutes schreiben, aber auch, wie mache ich denn ein ansprechendes Poster oder einen Social-Media-Beitrag? Viele haben ja vielleicht persönlich keinen Social-Media-Account, aber können halt durch unsere Arbeit halt da sich auch ein bisschen dran versuchen, wie breche ich eigentlich Forschung runter, damit es irgendwie allgemeinverständlich interessant ist. Canva, WordPress, solche Softwaren kann man halt auch mit unseren Mitteln halt ausprobieren und sich da so ein bisschen verwirklichen oder halt auch hart zu prokrastinieren, aber das ist eine andere Sache.
Ja, das fasst es doch irgendwie ganz gut zusammen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass ihr euch da so einbringt und so auch so einen Sprechpunkt schafft oder einen Ansprechpunkt schafft für junge Studierende zum Beispiel oder Interessierte allgemein. Also es müssen ja gar nicht Studierende sein. Richtig gut. Wollt ihr noch mehr promoten? Wir haben schon über die Polarstunde gesprochen, die Mitte Mai stattfindet. Man findet euch ja auf Instagram. Das werden wir auf jeden Fall auch irgendwie reposten, dass unsere ZuhörerInnen das auf jeden Fall mitbekommen. Ja, was steht sonst noch so bei Apex an? Dieses Jahr, in den nächsten Monaten, worauf freut ihr euch schon?
Wir planen momentan eine Competition, und zwar Explain Your Thesis Competition on Social Media. Wir sind noch in der Planung, also sie ist noch nicht ausgeschrieben, die Competition. Da müssen wir noch das Design machen und uns noch einen konkreten Zeitplan für überlegen. Ja, das werden wir auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account und auf unseren anderen Social Media-Kanälen promoten. Website wird wahrscheinlich auch dabei sein und der Newsletter auch. Herzliche Einladung an alle, die das jetzt hören, die Competition wahrzunehmen und daran teilzunehmen. Und ja, dann hoffentlich am Ende auch was zu gewinnen.
Genau, also es ist so eine Art Kreativwettbewerb, in dem man kleine Videos hochladen und beitragen kann, indem man halt seine Master, Bachelor oder halt auch PhD-Thesis kreativ beschreibt und halt irgendwie in einer Minute erklärt, was man denn die letzten 3 Jahre gemacht hat. Und dann können wir hoffentlich dann die besten das sind drei Videos oder so küren und haben dann auch noch ein bisschen Anschauungsmaterial für alle, die noch inspiriert werden müssen. Ja, aber wir haben ja auch weiterhin unsere Webseite mit Ressourcen, also da kann auch jeder gerne mal reingucken, also wenn man eine ganze Liste an Finanzierungsmöglichkeiten oder Scholarships in Deutschland und international halt auch gesammelt. Also gerne da einfach mal rumklicken, falls jemand noch was extra hat, bitte gerne schreiben. Wir füllen diese Listen immer mal wieder auf oder aktualisieren sie. Also das läuft eigentlich die ganze Zeit. Es gibt so ein paar Ideen, auch noch so Workshops zu organisieren, dass man mal die Software Content Arctica benutzt oder wie man Daten richtig archiviert. Also es gibt so ein paar Ideen, aber da müssen wir auch alle irgendwie Zeit für finden, das dann wirklich zu realisieren. Genau, aber im April sind dann auch noch mehrere von uns vom Board auch bei der großen EGU-Konferenz in Wien dabei. Das ist genau immer im April, also das ist dann immer großes Klassentreffen und dann kann man auch immer gern uns ansprechen und.
Ja, aber auch allgemein kann man uns einfach kontaktieren. Also wenn ihr irgendwie Fragen oder Interesse habt oder irgendwas, dann immer gerne eine Mail schreiben.
Das ist ja das Schöne, wollte ich nur sagen, dass man bei euch so ein Punkt hat, wo man eben eine Mail hinschicken kann und wo man Informationen sammeln kann und wo Interessierte zusammenkommen können.
Ich dachte, man könnte nochmal irgendwie sagen, dass man allen, also so Shoutout zu allen, die sich bereit erklären, bei unseren Webinaren mitzuhelfen und auch als Panelisten so von ihren Geschichten erzählen. Da sind wir auch echt immer dankbar und angewiesen auch drauf, dass es halt Leute gibt, die das auch freiwillig machen und teilen. Also sharing is caring, sage ich immer.
Ja, genau. Ich finde auch, jeder hat eigentlich eine tolle Geschichte und man glaubt das immer nicht so ganz von sich, aber es stimmt. Ja, ich bin mir sicher, dass alle, die hier zuhören, in gewisser Weise auch mal was Einzigartiges erlebt hat und wenn das so in die Thematik von Apex passt, dann meldet euch doch auf jeden Fall bei denen.
Absolut.
Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns sein konntet.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein konnten.
Ihr findet alle Links zu den Shownotes und damit entlassen wir euch in den Tag.
It's a wrap. Wellenbrecher ist eine Initiative von IKOP Dach und eine anerkannte UN-Ozeandekartenaktivität. Produziert wird es durch Annabel Fanikowski, Eva Rolfer und Josefa Bayer. Moderation: Annabel Fanikowski und Eva Rolfer. Schnitt: Annabel Fanikowski. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Musik: Florentin Seifert. Management: Annabel Fanikowski.